Danke vielmals. Und wir haben einen absolut wichtigen Text vor uns und wegen dem habe ich den euch ausgedruckt. Ich werde auf Hochdeutsch switchen, damit auch alle mich verstehen. Nur ich selber verstehe mich dann nicht mehr, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe euch den Text ausgedruckt und ihr seht, dass er ein bisschen zerlegt ist. Und diese Zerlegung könnt ihr auch zu Hause machen. Ich sage nicht, dass es die einzig richtige Zerlegung ist. Im Gegenteil, ich denke, jeder wird so seine Zerlegung finden. Wichtig ist, dass man, wenn man einen Text hat, der so schwierig ist und so kompliziert ist wie dieser, dass man versucht, ein bisschen da Struktur reinzubringen. Ja, und die meisten haben einen Computer, die anderen haben ein Schreibgerät und dann kann man anfangen auszuprobieren, wo man wie was reintut. Und das ist dann sehr, sehr hilfreich. Was auch hilfreich ist, ist Schlüsselwörter anzumalen. Was noch hilfreicher ist, ist Schlüsselgedanken einzukreisen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil sonst wird es unübersichtlich. Aber ich werde euch dann den einen oder anderen Schlüsselgedanken auch noch anzeigen. Jetzt wichtig ist, dass wir den Kontext anschauen, wie immer. Also es gibt immer viele Auslegungen, aber normalerweise bleibt eine einzige Auslegung übrig, wenn wir den Kontext anschauen. Das ist der unmittelbare Kontext, der mittelbare Kontext, der Kontext des Schreibers, der Kontext der Kultur, der Kontext der Gesellschaft, der geografische Kontext, der geschichtliche Kontext. Ich hoffe, ich habe keinen Kontext ausgelassen, aber ihr kriegt langsam die Idee rein. Und jetzt der unmittelbare Kontext hier ist: Der Text ist eingebettet in einerseits, was passiert mit uns? Und das ist ein kosmischer Kontext. Und das dürfen wir nicht vergessen, man liest immer gern drüber hinweg, aber ich denke, die Predigten vorher haben ein bisschen was aufgezeigt von diesem kosmischen Kontext. Und ich gebe euch zwei Hinweise, was der kosmische Kontext ist. Wir sind versetzt ins Reich der Himmel, zu Jesus. Das sind wir jetzt schon. Jetzt kann man sich noch darüber streiten, ob jetzt da der Aorist, den die Griechen da gebraucht haben, ob das ein Futur oder ein Passiv oder was ich was, ob es ein Aspekt ist. Die Frage ist auch da wieder, man kann jetzt ein Grammatikbuch nehmen, Grammatikbücher helfen euch nicht. Was euch hilft, ist die gesamte Bibel. Auch da braucht man den gesamtbiblischen Kontext. Weil sonst könnte man sich unendlich lang streiten über das, was es jetzt heißt, dass wir versetzt sind. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Wir sind der Leib Christi. Es ist die Frage, auch hier ist das symbolisch gemeint oder nicht, weil das Wort Sein im Griechischen ist tricky, es ist sehr, sehr kompliziert. Ja, es gab lange Zeit Streit darüber, was es heißt, dies ist mein Blut oder dies ist mein Leib, ist das ja symbolisch gemeint oder nicht. Und jetzt kann man das Gleiche fragen mit der Gemeinde. Aber wir haben zum Glück gesamtbiblischen Kontext. Und wer weiß, ob wir jetzt der Leib nur symbolisch sind oder ob wir wirklich der Leib sind. Wer könnte mir das begründen? Paulus fällt vom Pferd. Paulus fällt vom Pferd. Und was sagt Jesus ihm? Ja? Ja, warum verfolgst du mich? Nicht, warum verfolgst du meinen Leib? Warum verfolgst du mich? Das heißt, was Paulus den Christen angetan hat, hat er direkt Jesus angetan. Wir sind Jesu Leib. Die Äquivalenz ist voll da. Wir sind Jesu Leib, wir sind mit ihm vereinigt. Und das ist das, wir sind bereits im Himmel versetzt. Das heißt, wir haben sozusagen eine Persönlichkeit, die wir hier im Erde rumtragen, aber die gleiche Persönlichkeit bewirkt im Himmel Dinge. Der Kontext ist auch später im Epheserbrief, im Kapitel 6, ihr werdet das sehen mit der Waffenrüstung. Wir machen die Dinge nicht einfach hier. Wir führen gleichzeitig einen geistlichen Kampf und in jedem Moment, wo wir gehorsam sind, in jedem Moment, wo wir die Bibel zitieren, in jedem Moment, wo wir die Wahrheit sagen, passiert in der geistlichen Welt etwas. Und es gibt mehrere Einblicke da rein. Aber einfach, dass wir das sehen, wir sind nicht einfach hier für uns da und plätschern so vor uns rum, sondern wir haben einen kosmischen Kontext, den Jesus bewirkt hat. Wir sind dementsprechend auch sein Leib. Und die Analogie ist jetzt relativ schwierig, weil dieser Leib einen Kopf hat. Und der Kopf ist Jesus. Der Kopf ist nicht die Gemeindeleitung. Der Kopf sind nicht irgendwelche Chefs, der Kopf ist schon gar nicht ein Papst. Der Kopf ist Jesus. Das ist der Kopf des Leibes Christi. Und von dem Kopf gehen alle Befehle aus. Ja? Und ihr wisst ja auch, euer Kopf, der gibt Befehle, selbst im Schlaf. Ja, euer Kopf schläft nie. Ja, sonst würdet ihr tot aufwachen. Also, geht natürlich nicht, aber... ja. Aber ihr habt ein Atemzentrum, was Befehle gibt, ihr habt ein Herzzentrum, was Befehle gibt, ja, und ansonsten wird es nicht funktionieren. Ja? Und so ist es mit Jesus. Ja, Jesus schläft nie, er gibt immer Befehle, er nimmt auch immer Dinge entgegen. Ja? Manche haben den Anspruch an einen Pastor, dass er nie schläft, ja, dass er jeden Morgen um 5 Uhr schon das Telefon abnimmt oder Mitternacht und für alles zuständig ist. Das ist eine Überforderung. Jesus ist genau derjenige, der immer das Telefon abnimmt. Das ist die Aufgabe des Kopfes. Das ist ganz wichtig. Also vom Kopf gehen alle Kommandos aus. Und jetzt haben wir einen Leib. Und dieser Leib ist ein Wunder. Jeder, der ein kleines Kind hat oder ein kleines Kind gesehen hat, sieht es alles dran. Ja, und wenn wir sehen, okay, aus dem Kind ist eine erwachsene Person geworden, dann muss man sagen, das ist ein Wunder. Ja, dass ich hier dastehen darf, ist ein Wunder, es ist reine Gnade Gottes. Denn die Eltern können eigentlich fast nichts dazu machen. Ja, die können nur ein bisschen aufpassen, dass das Kind jetzt nicht gerade drauf geht, aber die Eltern können eigentlich nichts dazu machen. Das Kind wächst von selber. Ohne das Leben, was Gott reingegeben hat, wäre das Wachstum gar nichts. Okay. Andererseits, das Kind muss sich ernähren. Ja, ohne Ernährung geht es drauf. Das Kind muss trainieren. Ohne Training wird es ein Spacko, ja, sagt man im Deutschen. In der Schweiz würde man sagen, ein Lauch oder so ähnlich, glaube ich. Ja. ja, der wird einfach ein Schwächling. Ja, und wir sollen keine Schwächlinge sein, das heißt, seid mannhaft und stark. Okay. Auch ein Teenie hat unglaublich viel Energie. Auch kleine Kinder haben so viel Energie. Einfach fürs Falsche, nicht? Und da muss man ein bisschen erziehen und so und dann geht es schon ins Richtige. Und viele Leute sagen, ja, ich hätte am liebsten die Weisheit eines 70-Jährigen und die Energie eines 12-Jährigen. Ja, das wäre so irgendwo die ideale Kombination. Gibt es leider nicht. Also das Leben geht vorwärts und wir sind einfach alle aus Staub. Und das ist halt so, dass da, wo wir Energie haben, haben wir nicht den Verstand und da, wo wir Verstand haben, haben wir halt nicht die Energie. Aber das ist so, wenn ich dich drüber beklagen, es hat Gott so designt und es hat seine Richtigkeit. Gut, das ist einfach der Kontext. Also der Kontext ist der Leib Christi, der rein aus Gnade existiert, aber natürlich Aufgaben vollführen soll. Und diese Aufgaben sollen nicht einfach ein Energieverschleiß sein, aber auch keine Faulheit sein. Ja, also die Bibel kennt Faulheit, das ist schlecht. Sie kennt Fleiß, das ist gut. Sie kennt aber auch Aktivismus, das ist schlecht. Und sie kennt Fokus und das ist gut. Ja, wir sollen aktiv sein, aber fokussiert. Und der Maßstab für das, was richtig und falsch ist, ist einzig und allein das Wort Gottes und das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das gilt heute auch. Und das ist jetzt der Kontext, auch versucht, den ganzen biblischen Kontext zu bringen. Man muss ein bisschen Zeit dafür aufwenden, aber ich denke, das lohnt sich jetzt, damit wir das verstehen. Und jetzt gehen wir einfach mal kurz durch den Text durch, schauen das an, schauen, wie wir es anwenden können. Und da ist es eben so, ermahne ich euch, der Gebundene im Herrn. Ich brauche noch ein bisschen was zu trinken, aber das ist, weil wir aus Staub sind. Dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Das Wort so ist eins der berühmten Wörter so. Es ist eine Überleitung, die sozusagen alles mit einschließt. Ja, so heißt, ihr habt alle Segnungen, heißt es im Epheserbrief am Anfang. Ihr, oder Paulus betet, dass ihr erfassen möget, was die Höhe, Tiefe, Breite, Länge, ja, irgendwie 4 Dimensionen, ja, dessen sind, was Gott für uns bereit hat. Also, das sind die Segnungen. Und ich denke, viele Gemeinden wollen nur die Segnungen. Viele Christen wollen nur die Segnungen. Ich denke, das ist so ein bisschen dieses infantile Dasein. Ja, das Baby, was zum ersten Mal die Mutterbrust entdeckt und sagt, wow, das ist ja toll, ja, und milchbar und immer da und so, und das ist ganz, ganz toll. Irgendwann gibt es auch noch, dass man sagt, ich mache was damit. Und ich würde diesen Abschnitt definieren als Adel verpflichtet. Ja, wir sind Teil einer königlichen Familie. Und Könige, wenigstens gescheite Könige, gibt nicht immer so, aber ich sage mal, gescheite Könige, die machen sehr viel Training. Ja, die werden in allen möglichen ausgebildet, damit sie später dem Staat Leistung bringen können. Und wir sind ein königliches Priestertum. Jetzt, woher kommt der Gedanke? Und wann ist er zum ersten Mal passiert? Und das ist auch die Verbindung zum Shavuot. Ja, in Shavuot wird das Gesetz gegeben, im Pfingsten wird das Gesetz ins Herz des Menschen gegeben. Aber es gibt noch einige andere Verbindungen. Exodus 19. Wenn ihr nun wirklich, also Exodus 19, Vers 5, also 2. Mose 19, Vers 5, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Und ich kann nicht darauf eingehen, warum das jetzt in Israel nicht erfüllt worden ist. Fakt ist, sie haben danach eine Levitenkaste gehabt. Das war aus verschiedenen Gründen. Die Frage ist eher bei uns, warum sind wir das nicht? Ja, warum spüren wir so wenig von diesem allgemeinen Priestertum? Die Reformation ist mit der Versprechung gekommen, das allgemeine Priestertum einzuführen. Eine Generation später war es schon wieder vorbei. Da hatten wir wieder die Pfarrer, wir hatten die Ausgebildeten, wir hatten die Profis und wir hatten dann die Dummen. Ja, zu denen gehört dann ich auch. Ja, weil ich habe keine theologische Ausbildung. Okay, es ist die Frage, ist das richtig? Und der Text wird jetzt zeigen, ob das jetzt nun richtig ist oder nicht. Also so ermahne ich euch nun, der Gebundene im Herrn, also Paulus ist im Gefängnis, er kann aber trotzdem ermahnen oder auffordern, dringlich auffordern, dass ihr der Berufung würdig wandelt, eben dieser königlichen Berufung, ihr seid Königskinder, ihr habt auch im Himmel einen Platz, zu der ihr berufen worden seid, durch alle Demut und Sanftmut. Wir kriegen da das erste Schlüsselwort alles. Es kommt dort unglaublich oft vor in diesem Abschnitt. Auch hier wichtig, es ist kein Mathematikbuch, bitte verwendet das Wort auch dem Kontext entsprechend. Was ist alles? Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich esse, ja und der Teller ist leer, sage ich, ich habe alles aufgegessen. Ich habe damit nicht gemeint, ich hätte einen Teller aufgegessen oder das Besteck oder den Tisch oder die ganze Welt. Also alles ist kontextabhängig, auch im Griechischen hier, das ist nicht anders. Es ist eine normale Sprache, es ist nicht ein Mathematikbuch, schon gar nicht ein Philosophiebuch, die Bibel. Das ist etwas ganz von Menschen, für Menschen geschrieben, natürlich durch den Geist Gottes inspiriert, aber von Menschen verständlich, ganz wichtig. Also in alle Demut trotzdem, alle Demut, also alle Arten von Demut und Sanftmut, durch Langmut, Langmut heißt, dass wir, wenn wir sauer werden, wir dürfen sauer werden, aber uns das sehr, sehr gut überlegen. Ja, es soll lange gehen, bis wir sauer werden. Nicht einfach mal schnell explodieren. Das ist Langmut. Ja? Einander in Liebe ertragend. Ja? Zweites Schlüsselwort. Kommt dreimal vor. Ganz wichtig in dem Abschnitt. Einander in Liebe ertragend. Zu dem Wort auch, was heißt, einander in Liebe zu ertragen. Hilft vielleicht auch ein bisschen biblischer Kontext. 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allem habt innige Liebe untereinander. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Ja? Was heißt das? Wir nerven uns gegenseitig. Ist sich gegenseitig nerven Sünde? Nein. Die Liebe wird über eine Menge von Sünden zudecken. Also sie deckt sogar das zu, wo wir nicht nur einander nerven, weil wir einfach aus verschiedenen Gesellschaftsschichten kommen, aus verschiedenen Arten, aus verschiedenen Berufen, aus verschiedenen Landesteilen, aus verschiedenen Ländern. Das nervt schon. Ja? Jede Kultur nervt die andere Kultur. Dessen bin ich mir mehr oder minder schmerzhaft bewusst. Okay? Aber es geht noch weiter. Selbst Sünden deckt die Bibel die Liebe zu. Das heißt, wir als Gemeinde können nur zusammenhalten, wir reden wieder vom Leib Jesu, wenn wir auch Fehler, echte Fehler, die echte Sünde sind, einander erst einmal verzeihen. Ja? Man kann es dann vielleicht immer noch aussprechen, wenn es total schlimm ist, ich sage mal, die Liebe deckt erstmal das meiste zu. Ja? Und das ist wichtig, dass wir in der Grundhaltung da sind, selbst wenn jemand anders sich an mir vergangen hat, selbst das ist noch kein Anlass zur Verzweiflung. Okay? Und eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren im Band des Friedens. Das Wort Einheit kommt zweimal vor. Es ist Einheit des Geistes und später Einheit des Glaubens. Und die Einheit des Geistes, damit das verständlich ist, wird von Paulus beschrieben, aber ich will erstmal auf das Band des Friedens eingehen. Weil wir denken von einem Band des Friedens, da denken wir, da stehen so Kinderchen in der Reihe, im Kreis und singen und machen Ringelreihe und tanzen ihren Namen oder keine Ahnung. Das ist nicht das Band des Friedens. Es ist nicht so ein Terraband, was locker um jemanden herumgeschlungen wird. Das Wort hat die gleiche Wortwurzel wie ich, der gebundenen Herrn. Ja? Der gebundene ist Desmios und das ist jetzt Syndesmo. Okay? Also es ist ein Verbindungselement, könnte man sagen. Ja? Ein Verbindungsstück, was man aus der Schreinerei kennt, was man auch aus der Technik sonst kennt. Das ist also etwas, was etwas anderes fest miteinander verbindet und die Freiheit massiv einschränkt. Das ist das Band des Friedens. Als wenn Leute sagen, ja, ich fühle mich eingeschränkt in der Gemeinde, weil ich Frieden halten muss mit den anderen, sage ich, ja, das ist so. Du kannst nicht einfach so, wie du willst, sondern das Band des Friedens ist tatsächlich etwas, was sich in deiner Bewegungsfreiheit einschränkt und zum Glück tut es das. Ja? Und wenn wir das nicht tun, dann zerfetzt es das Band oder es tut weh. Auch da wieder, das ist eher, wie gesagt, kann man sich eher vorstellen wie so eine Leiste, die man an die Tür schlägt, also so ein Ding aus Eisen, was dann eben zwei Sachen fest miteinander verbindet. Und wenn man das versucht, dann zu entfernen, dann gibt es nur meist Materialschaden. Und jetzt diese Einheit ist eine sehr spezielle Einheit. Viele kennen das Lied, Vater macht uns eins. Ja? Wie geht es weiter? Wisst ihr das, wie es weitergeht, was Jesus gebetet hat? Ich bitte dich, Vater, dass du sie eins machst. Mach sie eins in dir, so wie du bist, in mir bist und ich in dir. Ja, die Einheit ist also nicht eine billige Einheit. Es ist nicht die Einheit, eine Pseudo-Einheit einer Konfession. Es ist die einzige Einheit, die gestiftet werden kann. Und die ist jetzt hier beschrieben. Das ist eine siebenfache Einheit. Ein Leib, habe ich ausgeführt. Ja, wenn der Leib gegen sich selbst kämpft, ja, wenn der Leib ein Messer auspackt und sich selbst schneidet, nicht gesund, ja, wissen wir. Deshalb kriegen die Kinder auch kein Messer in die Hand. Ja, Messer, Gabel, Schere und Licht sind für kleine Kinder nicht. Habt ihr sicherlich mal gesagt. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ein Leib, ein Geist. Der einzige Geist, der hier zulässig ist, ist der Heilige Geist. Und wir feiern das heute am Pfingsten. Ja, das ist der Geist, der der Gemeinde Befehle erteilt. Wie gesagt, es ist das Wort der Geist. Wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung, eurer Berufung. Ja, und die Hoffnung unserer Berufung ist, dass wir dann mal zu Jesus hochgenommen werden, unser Leib verwandelt wird, dass wir dann endlich Sterbliches ablegen, Unsterbliches anlegen und für immer mit Jesus zusammen als seine Braut bei ihm feiern können. Ein Herr. Und es ist ein Herr Jesus. Ja? Jesus und Gott sind identisch, das ist aber nochmal eine andere Geschichte. Das wird dann hier auch noch ausgeführt, von dem wird implizit ausgegangen. Ein Glaube, und ich glaube, da haben die meisten Mühe. Wie kann das sein? Wir haben doch heute Konfessionen und der eine glaubt doch das, der andere glaubt das. Man kann doch alles in die Bibel reinlesen, was man will. Nein. Hier geht Paulus ganz klar davon aus, dass es nur einen Glauben gibt, einen einzigen. Und es ist das, wenn man, ich glaube, wenn man lang genug in der Bibel liest, man wird es rausfinden, was steht. Und ich verrate euch ein kleines Geheimnis, die Bibel ist weder katholisch noch evangelisch. Sie ist weder evangelikal noch pfingstlich. Ja? Schaut einmal, was da wirklich steht und ihr werdet rausfinden, die Bibel zieht uns eigentlich immer in die Mitte. Sie vermeidet die ganzen Extreme. Ja, wenn es sich in die Mitte zieht, dann ist es eine gute Theologie. Wenn es sich in Extreme zieht, ist es wahrscheinlich eine schlechte Theologie. Ein Glaube. Und glaubt dran, wenn ihr die Bibel lest, es gibt einen einzigen Glauben, versucht genau diesen einen Glauben zu finden. Eine Taufe. Und auch da, wir haben wieder zwei Taufen, irgendwo von Kindern, von Erwachsenen. Die Bibel zeigt eine einzige Taufe. Könnt ihr aussuchen, welche das ist. Ja? Gibt nur eine Taufe. Ein Gott und Vater. Es heißt es aller, über allen und durch alle und in euch allen. Das euch ist in der Übersetzung eingefügt worden. Gemeint ist hier natürlich nicht alles im Sinne von einem Pantheismus. Also es ist nicht, dass Gott, jetzt sagen wir, ein Baum ist und Gott ist die Erde und Gott ist weiß ich was. Das ist sehr fern der Bibel, dieser Gedanke. Es geht hier konkret um die Gemeinde. Und aller heißt hier insbesondere derjenigen, die nah sind und die fern sind, wie wir vorher gelesen haben in den vorherigen Kapiteln. Ja, die nah sind, waren die Judenchristen, die fern sind, waren die Heidenchristen. Wir sind Heidenchristen, wir sind weit weg. Wir sind in einer Kultur aufgewachsen, die Gott nicht meint. Und wir müssen viele Schritte machen. Jemand, der sogar in einer vollkommen nicht-christlichen Kultur aufgewachsen ist, soll uns noch mehr Schritte machen. Jeder Missionar kann davon ein Liedchen singen. Ja, wenn unsere lieben Missionskollegen in Frankreich dort ihre Mission aufbauen, die müssen ganz, ganz, ganz klein bei Adam und Eva anfangen. Ja, weil die Kultur inzwischen so gottlos ist, dass sie weit weg sind. Wir müssen uns dessen bewusst sein, es gibt Leute, die sind weit weg, Leute nah dran. Aber alle brauchen Jesus und alle brauchen das Heil, alle brauchen den Glauben. Nun, Gott, der Vater, aller über allen, das heißt, Gott ist über uns. Ja, ich kann mich nicht über Gott, über sein Wort stellen. Er ist in uns, er ist durch uns. Ja, er wirkt durch die Gemeinde. Großer Anspruch, Adel verpflichtet. Nun ist jedem Einzelnen von uns die Gnade gegeben, nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber ist hinaufgestiegen. Was bedeutet das anderes, als dass er hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe auch, der hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Ja? Wir sehen im Alten Testament Engel rauf und runter steigen zum Jakob, aber Jesus ist über alle Himmel gestiegen. Also entsprechend dem Bild vom Hesekiel, dass Gott über dem Firmament ist, sogar über den letzten Firmament im Himmel. Dort ist Jesus. Es kann nur Jesus, kann niemand anders. Er ist auch in die tiefsten Tiefen hinabgestiegen, hat beides erobert und erfüllt wegen dem auch alles. Und er gab. Und jetzt kommen diese Geschenke. Wir haben mehrmals auch das Wort geben und schenken. Das ist das gleiche Wort. Er gab etliche als Apostel, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Das ist das Geschenk Jesu an die Gemeinde. Ja. Das ist erstmal schön, wir haben ein Geschenk. Ja. Das Geschenk sind diese vier Dienste, die da aufgeführt werden. Und Apostel, kann man sagen, ist wie ein Gesandter, der Gemeinden gründet. Ein Prophet ist jemand, der von Gott Botschaften bekommt, die in die Gemeinde hineingesprochen werden. Ein Evangelist ist jemand, der das Heil verkündigen kann, auch nach außen hin. Also ist auch wieder ein Außendienstmitarbeiter, würde man heute sagen. Und dann gibt es Hirten und Lehrer, das ist wieder mal der Innendienst. Ja, die kümmern sich darum, dass die Schäfchen ein bisschen da als Truppe zusammenbleiben. Und die Lehrer sind natürlich dann Instruktoren. Zur Zurüstung der Heiligen, das ist der erste Zweck. Das heißt, das Geschenk Gottes ist dazu da, Heilige zuzurüsten. Und das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Das Geschenk ist nicht dazu da, einer Gemeinde Struktur zu geben oder die Gemeinde zu unterdrücken. Die Struktur ist da durch Jesus. Er ist der Kopf, er gibt die ganzen Befehle, ganz wichtig. Und es gibt mehrere Stellen, die das ausführen. Ich gebe euch eine einzige Stelle. Ihr könnt dann auch später dann irgendwo in 1. Timotheus 4 nachschlagen, das etwas Ähnliches sagt. Die Ältesten unter euch, die unter euch sind, ermahne ich als Mitarbeiter und Zeuge des Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Nicht nach schändlichen Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über ihnen, die ihnen das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Das Führungsbild, was die Bibel hat, schon damals, und damals muss es absolut revolutionär gewesen sein, ja, ist das, was man heute auch in modernen Führungskursen sagt, führen durch Vorbild. Nicht führen durch Zücken der Chefkarte. Nicht ich bin Chef, deshalb habe ich Recht. Und deshalb ist es ein Geschenk an die Gemeinde. Es ist ein Geschenk zur Zurüstung. Das heißt, die Aufgabe der Hirten und Lehrer, der Ältesten, ist eine Gemeinde, was heißt zurüsten? Ausbilden, fähig machen. Sind wir wieder beim Leib. Ihr erinnert euch, ein Baby wird zum erwachsenen Mann. Das ist Zurüsten. Wir kommen später drauf. Das ist genau der Vergleich, der gebracht wird. Ja. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Auch da wieder, wir haben große Gnade. Am Ende folgen Werke. Und Werke sind wichtig. Glaube ohne Werke ist tot. Ja? Die Gemeinde in Sardis, der sagt Jesus, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Ja, und Sardis steht ungefähr was später dann wahrscheinlich die lutherische Kirche war, die genau diese Überbetonung der Gnade hatte. Und Gnade ohne Werke ist tot. Ja? Es ist einfach so, wir können uns mit Werken kein Heil verdienen. Ich kann mir mit Werken auch keine Medaillen bei Gott verdienen. Ja, weil es sind Werke, die Gott vorbereitet hat. Aber ich soll sie trotzdem tun. Und das ist vielleicht das Spannungsfeld, was ja wieder die Mitte ist. Es ist nicht, ich tue was, damit ich was verdiene, aber ich tue was aus Verpflichtung, weil Adel verpflichtet. Für das Werk des Dienstes und es ist für jeden. Jeder dient, jeder werkt. Ich habe mal einen Vergleich gehört, wie das Christentum heute sich benimmt. Die haben gesagt, es ist wie ein Fußballspiel. Du hast 50.000 Leute, die in absoluter Not sind und absolut eine Sache brauchen, nämlich Leibesertüchtigung. Die schauen nämlich nur zu. Und die schauen 22 Leuten zu, die nur eins brauchen, nämlich Ruhe, weil sie sich so abrackern. Okay? Das kann nicht Gemeinde sein. Das wird nicht in eine Zuschauerkämpfer Pose zerlegt, sondern wir sind alle gemeinsam Teil vom Team. Ja? Für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Wir sind immer noch beim Zweck dieser Gaben, die Jesus gegeben hat. Ja, die Gaben dieser Dienste. Bis alle zur Einheit des Glaubens kommen und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Sind wir wieder bei dem, also Paulus hat es nicht vertan, wo er gesagt hat, es gibt einen Glauben. Wir sind wieder hier. Wenn richtig zugerüstet wird, dann gibt es die Einheit des Glaubens, weil wir dann das Wort Gottes richtig ausgelegt haben und das Ganze auch stimmt. Da gibt es auch keine Streitereien mehr. Zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das heißt, Jesus gibt Gaben nach Maß. Übrigens für die, die dem Psalm nachlesen, die sagen da, ja, aber da steht doch der Name Gaben und nicht der Gabgaben. Kurze Erklärung, einfach für die, die das unbedingt wissen wollen. Das Hebräische ist beim einen Lakach, beim anderen Chalak. Da ist wahrscheinlich was gespiegelt worden. Der gesamte Kontext des Psalmes sagt eigentlich Chalak. Ja, also einfach das, der gesamte Kontext mit dem Psalm sagt wahrscheinlich, dass dort ein Schreibfehler ist und Paulus geht davon aus, dass dieser Schreibfehler da war. Er nimmt die richtige Interpretation. Okay? Ganz wichtig, das zu wissen. Wichtig auch, dieses Chalak ist eigentlich eine Art Zuteilen. Wir sind ja genau bei dem Maß. Ihr erinnert euch vielleicht an das Volk Gottes, was dann in Israel eingetreten ist, es hat dann jedes ein Grundstück bekommen. Jedes für sich genommen. Ja, und es hatte Grenzen. Und so ist es so, jeder von uns hat Gaben bekommen, wir sind aufeinander angewiesen. Ich kann nicht alles, du kannst nicht alles, niemand kann alles. Wir sind sehr stark eingeschränkt, aber alles zusammen ist ein großer Reichtum. Und jeder hat genug Reichtum, dass damit fertig werden muss. Weil wer einmal einen Acker bearbeitet hat, der weiß, dass ein Acker normal ist, genug ist. Und 10 Acker machen einen nicht 10-mal glücklicher, sondern einfach 10-mal müder. Okay. Also zum Maß der vollen Größe des Christus, das heißt, wenn wir zusammengehen, dann können wir wieder diese kosmischen Dimensionen erreichen. Das richtig Wuchtige an der Gemeinde passiert dann, wenn wir zusammen sind als Einheit. Und zu dem sind wir berufen. Ja? Damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben, von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Paulus geht richtig davon aus, dass es Irrlehre geben wird. Und von Irrlehre hat es danach in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahrhunderten nicht zu wenig gegeben. Ich kann jetzt nicht auf alle Irrlehren eingehen. Paulus sieht das voraus und sagt, das beste Gegengift gegen Irrlehre ist Zurüstung. Ja, die Zurüstung ist offensichtlich auch eine Zurüstung im Wort Gottes. Es ist ein Fake-Machen jedes Einzelnen. Ja, ich kann nicht hier stehen und sagen, das und das ist Irrlehre und du musst es mir glauben, weil ich halt mehr weiß von der Bibel als du. Das ist nicht die Art, wie Paulus das sieht, sondern sieht, dass jeder Einzelne zur vollen Mannesreife heranreift und fähig ist, wenn irgendein Irrlehrer kommt, und von denen habt ihr in YouTube nicht zu wenige, dass er nicht einfach von denen hin und her geworfen wird. Ja? Und das ist ganz wichtig. Es gibt so viele schlechte Bücher, es gibt so viele schlechte Predigten. Wie werde ich nicht hin und her geworfen, indem ich selbst gegründet bin im Wort Gottes und indem der Geist Gottes auch zu mir redet, nicht nur zu meinem Pastor. Denn es gibt ein betrügerisches Spiel der Menschen, eine Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Das heißt also, die Irrlehrer sind auch intelligent. Ja? Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, zu allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, Jesus Christus. Wahrhaftig in der Liebe, über das könnte man eine eigene Predigt machen. Es ist ein Begriffspaar aus dem Alten Testament, das Paulus hier verwendet. Das ist im Alten Testament Chesed ve'Emet. Das ist dieses schöne Gleichgewicht aus einerseits total wahrhaftig sein, auch Klartext reden können, aber auch total lieb sein. Und dieses Begriffspaar ist das, was zum Beispiel ein Königreich auch aufrechterhält. Also ein König soll gnädig sein, ja, weil wir es alle sind aus Staub. Und das kann man nicht oft genug betonen. Also wir machen Fehler, also eine gewisse Gnade braucht es. Aber es braucht auch Recht, weil wenn ich Unrecht durchgehen lasse, dann ist halt eben, sagen wir mal, Anarchie. Ja, das kann es auch nicht sein. Also eben dieses Begriffspaar, wahrhaftig in der Liebe, können wir heute nicht abdecken, will es euch einfach so ein bisschen geben. Schaut mal im Alten Testament, es kommt, wie gesagt, 33 Mal vor, ist meistens nicht genauso übersetzt, sondern oft manchmal mit Gnade oder sonst was, aber es geht hier genau um das. Okay. Aber wichtig, in allen Stücken zu Jesus heranwachsen und danach zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Das ist also der Leib. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit des einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Ja, eine funktionierende Gemeinde kann sich bewegen. Eine funktionierende Gemeinde wird zusammengehalten durch jedes einzelne Glied. Ja, Paulus sieht hier etwas, was man dann viel, viel später Fun Fact als Tensegrity bezeichnet hat. Das ist heute ein ganz modernes Wort. Ja, moderne Roboter sehen, dass die Schöpfung sehr, sehr gut ist und die Schöpfung besteht aus abwechslungsweise Dingen, die unter Druck stehen und hart sind und Dingen, die flexibel sind und weich sind und unter Zug stehen. Ja, der gesamte Rücken ist so aufgebaut. Wenn ich einen Rücken ohne Muskeln und ohne Sehnen aufbaue, dann fliegt er einfach auseinander. Also die Leute, die diese Skelettmodelle haben, müssen einen Draht durchziehen dann. Ja? Und so funktioniert die Gemeinde. Ja? Wir haben mehr starre Elemente, mehr weiche Elemente, aber alle halten alles zusammen und nur weil alles seine Aufgabe tut, ja, ist es gut. Und wenn es nicht tut, dann gibt es zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall und wer das mal erlebt hat, der weiß, dass es weh tut. Also wir haben alle eine Aufgabe, jeden zusammenzuhalten, damit wir dann diese Werke tun können zum Wachstum des Leibes, zur Auferbauung seiner selbst. Das heißt, der Leib ist dann selber fähig, Nahrung zu sich zu nehmen. Der Leib ist fähig, selber Übungen zu vollführen. Der Leib ist selber, sich zu disziplinieren und danach auch stark zu werden und danach wirklich auch aufgebaut zu sein. In Liebe, ganz wichtig. Okay. Und damit wären wir jetzt erstmal durch den Text durch. Und ich will noch fragen, was steht nicht im Text drin? Im Text haben wir keine Bibelschulen. Ist schon mal aufgefallen. Keine Bibelschulen. Keine Bibelschule. Wird euch schocken, aber es ist so. Ja? Die Gemeinde, die Aufgabe der Gemeinde ist, ihre eigenen Mitglieder zuzurüsten, damit diejenigen wiederum selber Leute zurüsten können. Ja? Und ich denke, es ist sehr gemütlich für beide Seiten, dass diese Abhängigkeit da ist. Und die ist, wie gesagt, seit Jahrtausenden da. Am Anfang war sie nicht da. Aber die Frage ist das von Gott gewollt? Und ich sehe hier, das ist nicht von Gott gewollt. Es ist natürlich schön, wenn ich das Lesen in der Bibel an meinen Pastor delegieren kann. Sehr, sehr schön. Ja? Macht auch intellektuell wahnsinnig faul. Und die Bibel sagt das nicht. Im Gegenteil. Sie sagt an Timotheus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst. Übrigens, die Heiligen Schriften da, Was ist das, was Paulus dort meint? Ja? Ja, genau. Tora und Prophetenbücher, absolut richtig. Das Alte Testament, genau. Weil das Neue gab es damals nämlich noch nicht. Also er sagt, okay, du hast das gelernt und Paulus nennt das sehr, sehr nützlich. Ja? Die Heiligen Schriften kennst, weil du die, welche die Kraft haben, wichtig, das Alte Testament hat Kraft, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Wer das Alte Testament richtig liest, sieht diese Errettung schon damals. Abraham ist aus Glauben gerecht geworden. Ja? Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, das haben wir weniger gern, zur Zurechtweisung, haben erst recht noch nicht gern, und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, erst recht nicht gern. Aber das ist das, wozu das Wort Gottes da ist. Es erzieht uns in der Gerechtigkeit. Wenn wir wissen wollen, was ist gut und was ist schlecht, ist das Alte Testament eine unglaublich gute Vorlage. Aber klar, sie muss mit Intelligenz gelesen werden, wegen dem braucht es einander. Ja? Weil es gibt bestimmte Dinge, die gelten, andere Dinge gelten weniger. Wir müssen wissen, warum sie nicht mehr gelten und so weiter und so fort. Das ist nicht einfach. Aber wir reden hier von Erwachsenen. Nochmal, wir reifen zur vollen Mannesreife. Und es kann nicht sein, dass der eine einen theologischen Führerschein hat und der andere nicht. Das ist nicht das Gemeindebild von Paulus. Das Paulusbild ist, dass wir alle mündig werden und nicht kleine Kinderchen. Also unmündig ist eigentlich so etwas wie ein Entmündigter, wird man eigentlich eher sagen. Also irgend so einer, der so ein Trottel ist, dass man ihm gar nichts mehr geben kann. Ich glaube, da darf man kein Messer geben. Das war eine erwachsene Person, die man an keine Waffe ranlassen darf. Ja, das sollen wir nicht mehr sein, sondern wir sollen wirklich erwachsen werden. Okay, damit, also alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wenn wir gute Werke tun wollen, gibt es keine Division in Praktiker und Theoretiker. Die guten Werke sind immer auf einer guten Dogmatik basiert. Und wegen dem bringt Paulus auch immer, müsst ihr mal gucken in seinen Briefen, erst die Dogmatik, dann die Werke. Wir können nicht einfach zu Römer 12 springen. Im Römer 12 ist auch so ein wuchtiges Darum. Ja, Römer 12, das darum ermahne ich euch oder ich flehe euch an, ja, dass ihr eure Leiber als lebendiges Opfer darstellt. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, ja, der Gott wohlgefällig ist und so weiter. Das darum ist wegen Römer 1 bis 11. Ja, und das darum hier im Epheserbrief ist wegen den Kapiteln davor. Also Werke in einer Gemeinde, auch die Unterscheidung. Ja, und ihr werdet am Dienstag euch auch treffen und werdet auch bestimmte Beschlüsse vielleicht vorfassen. Ihr werdet bestimmte Sachen konsultieren. Fragt immer, was ist die Dogmatik dahinter? Weil sonst verfallen wir in Aktivismus und in Gesetzlichkeit. Das beste Gegengift gegen Gesetzlichkeit ist sehr gute Schriftkenntnis. Weil dann erfüllen wir den Willen Gottes. Und wie gesagt, das Wort Gottes wird beleuchtet durch seinen Geist. Und ich kann euch sagen, ich erlebe das täglich, wenn ich mit Geschwistern rede und wie ich sehe, dass der Geist Gottes genau das Gleiche zeigt, was er auch anderen zeigt. Und dass es eigentlich ein Geist ist, das, was sie gesagt haben. Ich will euch wirklich ermutigen, euch auf die Bibel einzulassen. Das wären so meine Gedanken und damit wäre ich erstmal am Ende des Auslegungsteils. Das war jetzt ziemlich viel. Ich weiß, eure Köpfe rauchen und deshalb dürft ihr ein Lied singen.